Du hast doch sicherlich schon mal den Begriff VPN gehört und dich gefragt, wozu brauche ich das eigentlich? Ein VPN ist im Prinzip so ein Schutzschild für deine Internetverbindung, also quasi wie deine Einsatzkleidung im Dienst. Es verschlüsselt deine Daten, verbirgt deine IP-Adresse und sorgt dafür, dass niemand mitlesen kann, was du so online machst. Hierfür nutze ich NordVPN und das schon wirklich lange auf meinem Handy und meinem Laptop. Die Installation ist super einfach, weil mit nur einem Klick bist du einfach geschützt. Gerade wenn ich unterwegs bin oder auf der Wache oder in öffentlichen WLANs rumhänge und sensible Daten wie meine eigene elektronische Patientenakte zum Beispiel bearbeite, gibt mir NordVPN das sichere Gefühl, dass halt niemand mitliest. Besonders stark finde ich die Funktion Bedrohungsschutz Pro. Damit blocke ich nämlich Tracker, nervige Werbung, Phishing-Angriffe oder sogar bösartige Downloads im Hintergrund. Also quasi ein Rundumschutz, den ich wirklich merke. Und es gibt noch einen kleinen Bonus. Wenn ich in andere Länder reise, kann es mal sein, dass eine Lieblingsserie aus einem Streamingdienst oder auch mein Lieblingspodcast nicht verfügbar sind. Mit NordVPN verbinde ich mich dann einfach mit meiner Heimat und sorge dafür, dass ich den vollen Hörgenuss auch unterwegs habe. Probier es selbst aus. Geh auf nordvpn.com/retterview und nutze den Code Retterview. Dann bekommst du bei dem 2-Jahres-Paket extra 4 Monate obendrauf. Ich kann es dir absolut empfehlen, weil Sicherheit im Einsatz und im Alltag heutzutage einfach unverzichtbar ist.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future. Because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts. So I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Ah, ich sag dir, November kalt, immerhin scheint die Sonne, aber trotzdem so ein bisschen Winterdepression.
Und schon wieder eine Wetterdurchsage von Mike Rauch. Ich glaube, das kriegt ihr jetzt jede Podcast-Folge und
ich
so weiter.
Beruf verfehlt.
Aber das Schöne ist ja, wir ziehen uns ein wenig zurück und diesmal in das Krankenhaus. Ja, also Krankenhaus. Gucken wir Backstage rein, da freue ich mich schon sehr, sehr lange drauf. Wir haben es oft und lange immer wieder aufschieben müssen. Und jetzt freuen wir uns heute, einen Gast mit dabei zu haben, der uns Backstage in die Notaufnahme nimmt. Und ich hoffe, wir werden dem Ganzen natürlich gerecht.
Das hoffe ich natürlich auch. Backstage ist gut, weil man sieht ihn ja sehr, sehr selten. Aber trotzdem irgendwie alle Zügel in der Hand da. Von daher seid gespannt, bleibt dran und los geht's.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ja, nachdem wir in der letzten Folge über unsere Einsatzstories gesprochen haben, wo auch, glaube ich, jeder Patient durchaus mal in eine Notaufnahme durfte, sind wir heute hier live mit der Notaufnahme.
Genau, denn es ist normalerweise immer so, wir erzählen euch ja immer, wir bringen die Patienten in die Notaufnahme und dann ist ja immer Schluss mit unserer Einsatzstory. Und heute gucken wir mal, was so in der Notaufnahme alles passiert und wie so die Zusammenarbeit auch läuft. Wer verdreht mehr die Augen über den Rettungsdienst und umgekehrt. Und deswegen begrüßen wir heute bei uns Dr. Tarek Aybin, Chefarzt der Notaufnahme der Universität Medizin zu Rostock. Hi.
Hi, ja, vielen Dank ihr beiden, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ungewohntes Format für mich, aber ich bin gern hier und freue mich auf den Austausch mit euch und die Insights, die uns als Notaufnahme beschäftigen, hier auch darlegen.
Also es ist vor allen Dingen ganz spannend, weil Tarek kennen wir auch schon als Notarzt, denn er fährt mit uns ab und zu auch auf dem NDF, aber für dich ist das ja auch noch relativ Neuland. Du fährst noch nicht lange als Notarzt, oder?
Ja, das stimmt so nicht ganz. Also hier fahre ich, in Rostock fahre ich jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, das sind tatsächlich erst 6 Monate. Ich war natürlich vorher schon beruflich in Kiel tätig. Da bin ich Notarzt gefahren und dann eine ganze Zeit nicht, aber als Assistenzarzt seinerzeit war ich in Bayern tätig.
Ach, du
im Nürnberger Land und auch da bin ich notärztlich gefahren.
Schön, ja. Ich 11 Jahre in Nürnberg und Ansbach, Bayern, Mittelfranken, siehst du.
Kleine Welt.
Da können wir uns dann unterhalten wir uns jetzt einfach ein bisschen auf Fränkisch
ich
und Mike versteht gar nichts.
Schön, dass ich dabei war.
Ja, also doch nicht mehr so grün in den Ohren, was den Notarzt betrifft.
Nee, schon ein bisschen gemacht, ja.
Und dann ging es in die Notaufnahme in Rostock. Und wie wird man denn einfach Chefarzt einer Notaufnahme?
Ja, ich sag mal so, mein Karrierebild war nicht darauf fokussiert, Chefarzt zu werden, sondern war tatsächlich darauf fokussiert, Medizin und Intensivmedizin zu machen. Also ursprünglich bin ich als Internist gestartet und habe während meiner Assistenzarztzeit da schon die Intensivstation so ein bisschen kennen und lieben gelernt und bin dann nach Hamburg in die Klinik für Intensivmedizin abgebogen und dort Facharzt und dann letztendlich auch Oberarzt geworden. Habe zwischenzeitlich nochmal einen Absprung gemacht und habe meinen Pneumologen dazu reichen können. Und dann Intensivmediziner geworden und dann irgendwann festgestellt, an der Uni so unter dem Setting, es muss mal was Neues kommen. Also ich habe 10 Jahre UKE Intensivmedizin gemacht und bin dann nochmal in eine Lungenfachklinik gegangen, habe da ein Weaning-Zentrum geleitet und das hat so ein bisschen pleite gemacht. Lag nicht an mir, aber...
Warte mal, warst du der Chef dort?
Nein. Aber tatsächlich, dann war ich vor dem Punkt, was mache ich jetzt? Mache ich weiter Intensivmedizin, mache ich Pneumologie, Innere? Und dann dachte ich so, ach Mensch, Notarzt fahren hat mir auch immer gefallen. Und dann kam das Thema klinischer Akut- und Notfallmediziner auf und dann habe ich gesagt, mache ich das? Und dann bin ich erst nach Rendsburg und letztendlich dann in Kiel gelandet und habe da in der Notaufnahme Notfallmedizin gemacht und mich da sehr wohl gefühlt. Und wie das immer so ist im Leben. Dann rief Mähtante an und sagte, Herr Eim, wir haben was Interessantes für Sie. und so bin ich dann letztendlich an der UMR gelandet. Nein. Und bereue es bis jetzt nicht. Und von da aus den Schritt zu sagen, naja gut, jetzt bin ich in der Klinik Notfallmedizin tätig, jetzt fahre ich auch wieder NEF, weil es mir Spaß macht und weil das natürlich die ideale Verbindung Präklinik-Klinik ist. Und seitdem bin ich jetzt dann auch wieder hier tätig und es macht Spaß.
Was für ein Lebenslauf doch, bis hierhin.
Ja, absolut. Aber ich finde, da ploppt auch so bei mir im Kopf gleich die erste Frage auf. Die Chefärzte, die ich alle kenne, die sind alle, bitte nicht falsch verstehen, liebe Chefärzte, ein Schnuff älter. Haben irgendwie noch einen Professor vorstehen, also sind habilitiert. Und das ist bei dir nicht so ganz der Fall, richtig?
Das ist korrekt. Also meine bisherigen akademischen Höhepunkt habe ich mit meiner Dissertation quasi und Promotion abgeliefert. Es ist so, dass natürlich die Notfallmedizin in Deutschland über diesen berühmt-berüchtigten GBA-Beschluss Pforten geöffnet hat, die es galt, dann irgendwie inhaltlich zu füllen. Und darüber sind dann natürlich eigenständige Abteilungen geschaffen worden, die mit einem Notfallmediziner befüllt werden müssen. Und davon gibt es leider in Deutschland nicht so viele. Also der klinische Akut- und Notfallmediziner, die Zusatzweiterbildung ist immer noch sehr Mangelware. Und insofern kommt man jetzt auch ohne Habil an solche Jobs, um es mal so zu formulieren. Wenn man dann andere geeignete Qualifikationen hat, und die, glaube ich, habe ich eben dargestellt, bringe ich dann doch schon mit. Und so wird man auch an einer Universität tatsächlich Chefarzt, ohne habilitiert zu haben. Ich kann aber sagen, zukünftig, wenn auch Thema, sag ich mal, Notfallmediziner, Facharzt kommt, dann wird das nicht mehr so einfach werden. Wenn der Lehrauftrag vorhanden ist, dann muss man auch dementsprechend eine Befugnis haben. Und das ist Deutschland nun nach wie vor die Habil dann auch.
Ich habe nochmal nachgeguckt, gerade GBA-Beschluss für alle, die sich jetzt das gerade anhören. Oh,
Entschuldigung,
was ist das
ja.
denn? Das ist so diese klinische Leitlinie mit Gesetzeskraft für das, was in der Patientenversorgung zum Beispiel als medizinisch sinnvoll, wirtschaftlich und abrechnungsfähig gilt. Das ist so der GBA-Beschluss, ja. In Anführungszeichen, oder die GBA besser gesagt, oder?
Ja, ich spreche einen ganz expliziten Beschluss an, der ist 2018 quasi beschlossen worden. Da sind die Inhalte sowie auch die Struktur für Notaufnahmen gefordert worden. Darüber ist auch geregelt, ob man ein Basis, einen erweiterten oder einen umfassenden Notfallvorsorger hat. Und dementsprechend muss der dann auch als eigenständige Abteilung geführt werden. Und dadurch hat sich zumindest in der Notfallmedizin doch sehr, sehr, sehr viel verändert, was ich nicht nur jetzt als frischerer Chefarzt begrüße, sondern auch als deutliche Entwicklung für die Notfallmedizin wahrnehme.
Ja, und da könnte man natürlich trotzdem noch viel philosophieren. Da sind wieder so Dinge aufgeploppt in letzter Zeit. Dazu mal in einer anderen Folge. Jetzt hatten wir schon mal eine Folge mit einer Gesundheits- und Krankenpflegerin aus einer Notaufnahme. Und ihr haben wir auch die Frage gestellt, die jetzt auch an dich natürlich geht. Tarek, wie sieht bei dir eigentlich so ein typischer Tag aus? Und gibt es überhaupt typische Tage, die immer gleich ablaufen?
Also ab der Kliniktür, nicht, dass du, wie stehst
nicht
du
mit
auf,
Frühstück
und
so.
Also ich sag mal so, meine Position hat natürlich andere Inhalte als jetzt eine Pflegekraft oder auch mein ärztliches Team. Aber die Tage, wenn sie dann einigermaßen ähnlich ablaufen, gehen damit einher, dass wir morgens mit einer Teambesprechung bei uns in der Notaufnahme anfangen. Wir besprechen, was in der Nacht ist, was am Tage zu erwarten ist, was es irgendwie für Highlights gibt, was überhaupt irgendwie ansteht, Sorgen und Nöte. Es wird Aktuelles besprochen, was auch auch immer dann im Hause oder in der Notaufnahme irgendwie zu tun ist. Und dann ist mein Termin, ist mein Tag auch getaktet über Termine. Und letztendlich sitze ich dann auch sehr viel am Schreibtisch, mache E-Mails, pflege Kommunikation oder muss einfach irgendwelche Dinge ausarbeiten, die für unsere Notaufnahme wichtig sind, beispielsweise SOPs, Statuten oder sonst irgendwas. Also ich bin ja auch noch nicht so lange an der UMR und einige Sachen gehören einfach noch strukturierter und da bin ich dann am Ball und arbeite, also und dann ist der Tag auch schon zu Ende, muss man tatsächlich sagen.
Du bist eigentlich nur noch Bürotäter oder siehst du auch nochmal Patienten?
Nee, also ich sehe auch nochmal Patienten, aber ich gebe zu, ich betreue jetzt nicht einen Patienten von A bis Z. Dafür muss ich sagen, habe ich einfach einen anderen Job mittlerweile, aber wenn irgendwie Nöte sind, also es geht dem Patienten sehr schlecht, wir haben einen Ad-Hoc-Schockraum, da ist jemand, der nifft und die Einstellungen funktionieren nicht, der kommt nicht aus seiner Hyperkapnie raus, dann bin ich jederzeit ansprechbar und helfe so gut ich kann und kümmere mich und wie gesagt, so ein Ad-Hoc-Schockraum, obwohl wir ein Schockraum-Team alarmieren, da müssen natürlich ein paar Minuten überbrückt werden und da stehe ich dann auch in erster Reihe und gebe mein Bestes, das als Teamleistung irgendwie erfolgreich werden
zu lassen. Ja, gerade bei NIF ist es ja gut, dann die Profession Pneumologie zu haben.
Habe ich schon mal gemacht, ist richtig, bietet sich dann auch an, aber klar versuche ich dann auch die Kollegen vor Ort an meiner Expertise teilhaben zu lassen.
Was macht denn deine Notaufnahme, jetzt mal ganz explizit auf Rostock noch bezogen, so besonders? Vielleicht auch im Zusammenspiel vielleicht mit dem Rettungsdienst, wo sagst du, da gibt es auf jeden Fall Besonderheiten, die hat vielleicht keine andere Klinik oder die auf die freust du dich jeden Tag eigentlich, da bist du stolz drauf.
Ja, ich leite mal so ein, dass ich tatsächlich ja schon ein paar Universitäten durch habe. Also ich war in Hamburg, ich war in Schleswig-Holstein, ich bin jetzt in Rostock und tatsächlich auch in Lübeck habe ich ein bisschen Einblick in die Notfallmedizin haben können im Rahmen meiner studentischen Tätigkeit. Und insofern, auch wenn da jetzt Jahre zwischen stecken, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Einblick, wie Notaufnahmen funktionieren. Und Rostock hat als, sag ich mal, Hauptkriterium, was das relativ unique macht, diesen überregionalen Versorgungscharakter. Also eine Großstadt wie Hamburg, da gibt es irgendwie 14 große Krankenhäuser. Ja, wenn genau. Da mal ein Krankenhaus nicht läuft, dann können die sich leisten, wir melden uns mal für 2 Stunden ab. Die anderen werden es schon richten. Das geht bei uns nicht, muss man einfach so sagen. Also Erkrankungen neurochirurgisch, traumatologisch, neurologisch und so weiter, das erfordert eine hochgradige Expertise und auch das andere Krankenhaus der Stadt kann bestimmte Bereiche nicht abdecken. Ich will das gar nicht deren Leistung schmälern, aber das ist einfach in den Strukturen leider so in unserer Stadt. Und insofern ist das der Aspekt, der die UMR sehr, sehr speziell macht. Und ich sehe es so, dass wenn man gerade auch im Bereich als Notarzt arbeitet, dass das eine große Verantwortung ist, dass man weiß, wie man präklinisch oder auch klinisch die Stadt, die Kliniken versorgen kann. Und insofern ist das eine Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne an beiden Fronten bewerkstellige.
Das ist in so einer Notfallsanitäterprüfung musst du ja auch immer sagen, in welche Klinik möchtest du dann fahren. Da haben es unsere Notsanarzt wie es wirklich einfach hier, weil wir einfach sagen, wir nehmen Maximalversorgung, um einfach nichts falsch zu machen.
Uni ist immer die richtige Antwort.
Fast immer Uni als richtige Antwort. Ja, fast immer, außer ich glaube bei Gynäkologie, da haben wir dann
ja, die andere Klinik. Ja, aber das ist ja auch eine universitäre Einheit.
Eben. Ja. Also man muss ja sagen, man ist ja wahrscheinlich auch als Chefarzt mit den anderen Chefärzten aus anderen Kliniken in einem Bundesland, beziehungsweise auch in der Stadt, immer mal im Gespräch, oder? Oder ist es so harte Konkurrenz, dass ihr sagt, nee, mit dem rede ich nicht?
Nein, also ein bisschen aus dem Nähkästchen kann ich ja auch plaudern. Es gibt ja das andere Krankenhaus der Stadt. Da gibt es auch einen Chef der Notaufnahme und ich kann sagen, dass ich sehr freundschaftlich mit ihm und kollegial umgehe. Auch er fährt präklinisch als Notarzt. Er bringt mir Patienten, ich bringe ihm Patienten und auch sonst sind wir irgendwie gut dabei. Kann ich jetzt gleich ein bisschen Werbung machen. Am Freitag gibt es die Rostocker Notfalltage, die wir beide maßgeblich mit organisieren. An dieser Stelle vielleicht ein bisschen Werbung und auch nochmal, dass das eine Hybridveranstaltung ist und dass man da gerne sich mit einklinken könnte. Und insofern mögen zwar Kliniken einen gewissen Konkurrenzgedanken haben. Die Notaufnahmen der Stadt Rostock haben es nicht, denn wir sehen ganz klar den Versorgungsauftrag beim Patienten und wo wir uns helfen können, das tun wir.
Man muss leider sagen, die Folge kommt dann raus, wenn die Notfalltage vorbei sind, aber es ist überhaupt kein Problem, weil nächstes Jahr sind die wieder. Und ich freue mich schon tierisch drauf, wir nehmen ja jetzt einen Tag vorher auf und das wird bestimmt ganz spannend, einfach mal, weil wir das in dem Format noch nie so gemacht haben mit beiden Kliniken und über zwei Tage vor allen Dingen. Und da kommen wirklich tolle Themen dran, deswegen
auch tolle Gäste.
Ich schaut auf jeden Fall mal ran, wenn man sich informieren möchte, agmn.de, da ist nochmal alles zusammengefasst und ich denke mal, es wird auf Instagram auf beiden Klinikseiten und auf den anderen sozialen Medien auch gut forciert werden dann, ja.
Du sprichst es aber immer schon wieder ganz gut an, Präklinik, Klinik. Jetzt ist ja einfach diese Schnittstelle, Präklinik, Klinik ist und bleibt die Notaufnahme. Erzähl mal, also wie läuft da in deinen Augen so erstmal die primäre Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme? Und gibt es so Dinge, wo du sagst, hey, da könnten wir noch mehr schaffen?
Mehrere Fragen gleichzeitig. Insofern versuche ich das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also die Schnittstelle schlechthin in unserem Krankenhaus ist natürlich die Triage. Vielleicht an dieser Stelle für alle, die nicht so richtig wissen, was wir in der Triage machen. Der GBA-Beschluss, den ich eben schon einmal erwähnt habe, setzt halt voraus, dass wir Patienten innerhalb von 10 Minuten medizinisch so einschätzen, dass wir eine Behandlungsdringlichkeit durch einen Arzt festlegen. So, und damit kriegen die Patienten ein Label, der farblich kodiert ist, in den Klassikern Rot, Gelb, Blau, Grün, Reihenfolge stimmt jetzt nicht ganz, aber
Orange gibt es glaube ich auch noch
irgendwo. Genau, ist richtig. Ja. Zusätzlich zu diesen Farben gibt es dann quasi eine Zeit, in der der Arztkontakt erfolgen sollte. Und das ist die Schnittstelle, wo wir die Patienten dann übernehmen, die Triage durchführen und quasi nach der Übergabe des Rettungsdienstes der Patient dann ehrlich gesagt erst unser ist, in Anführungsstrichen. Vorher obliegt die Verantwortung weiter beim Rettungsdienst. Und da kommen wir jetzt gleich, glaube ich, zum Hintergrund deiner Frage, Mike, dass wir natürlich Probleme haben, wenn der TUI-Bus vor der Tür aufgeht und 30 Patienten gleichzeitig kommen, dann haben wir ein Problem, dass wir die natürlich nicht alle sofort übernehmen können, sondern wir leider sind wir so aufgestellt, einen Patienten nach dem anderen nehmen. Wir natürlich schon mal horchen, wer kommt denn mit was ganz Akuten. Also wenn der STEMI, der ST-Hebungsinfarkt da ist, der kriegt natürlich Vorfahrt. Aber wenn es dann die Exsikose ist und so weiter, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und dementsprechend ist das Problem, dass wir leider im Rahmen unserer Ressourcen unter Umständen den Rettungsdienst auch warten lassen müssen. Das tut mir leid. Wann immer ich das sehe, versuche ich natürlich auch da zu helfen. Wir haben bestimmte Strukturen auch schon angepasst, dass wir so einen mobilen Triagepunkt haben. Aber auch unsere Ressourcen sind tatsächlich irgendwann so in Anspruch genommen, dass ein Durchwinken oder habe ich und geht weiter nicht immer klappt, sodass der Rettungsdienst warten muss. Uns ist die Verantwortung bewusst. Wir müssen den Rettungsdienst ja auch wieder für seinen Auftrag freigeben.
Das klingt sehr gut, ja. Sehr förmlich, ne? Für den Auftrag freigeben. Ja, das werde ich demnächst mal in der Notaufnahme sagen. Ja, mein Auftrag muss wieder freigegeben werden, Freunde. Also beeilt euch mal, ja.
Genau, also das sehe ich natürlich. Da ist auch meine Verbindung als Notarzt natürlich da. Auch ich kann es mir nicht leisten, irgendwie Stunden in der Schlange zu stehen, weil der Tag geht weiter, die Notfälle gehen weiter und das ist mir bewusst, aber wir hängen natürlich in dem Dilemma, dass wir unsere Arbeit, was den GBA-Beschluss angeht, innerhalb von 10 Minuten auch erledigen müssen. Dafür brauchen wir bestimmte Angaben, dafür müssen wir bestimmte Sachen durchführen und das dauert halt leider ein paar Minuten und dann summiert sich das halt auf, wenn da 5 RTWs sind und wir rechnen jetzt mal ganz stumpf, 5 mal 10 Minuten, dann hat der letzte RTW schon mal echt eine Wartezeit. Wir versuchen schneller zu sein. Also die 10 Minuten ist quasi die Maximalzeit, die erlaubt ist. Wir sind auch immer schneller, sofern wir vorankommen. Aber das Konzept des Wartens können wir leider noch nicht ganz eliminieren, was mir leid tut, aber es ist so.
Es ist ja manchmal auch so ein Zusammenspiel. Also ich kann mir das richtig vorstellen. Manchmal erklären das ja auch die Pflegekräfte und so weiter. Da ist mal ganz kurz Ruhe. wie so Ruhe vor dem Sturm und auf einmal kommen wir wie in so einem Rudel, als ob wir uns einmal alle im Kreisverkehr versammelt haben so, ja. Und dann tauchen wir da plötzlich alle auf mit 5 Tragen und dann geht einmal die Schweißperle dann runter und du stehst eben da, ne?
Genau,
auch also, als Pflegekraft.
Genau, wir sagen häufig dazu, ihr macht wieder alle einen Betriebsausflug zu uns.
Genau. Und die Tür wieder offen gelassen.
Die Insights, das ist super, immer mehr.
Nein, Quatsch. Aber das ist offensichtlich Murphy's Law. Wenn es dann losgeht, dann geht es in der Regel richtig ja. los und dann kommt eins zum anderen und dann haben wir nicht genügend Manpower, um halt wirklich zu sagen, ja, wir nehmen euch alle und so weiter, sondern wir brauchen auch unsere Zeit, um unsere Arbeit zu tun.
Ist es immer die Manpower, die da manchmal fehlt oder sind es manchmal auch die räumlichen Gegebenheiten in der Notaufnahme? Also überall, ich kenne das mittlerweile aus NRW, wo teilweise Kliniken viel, viel abmelden, weil sie einfach sagen, wir haben nicht genügend Betten, wir haben nicht die Räumlichkeiten. Ja. Personal auch ein Problem, aber durchaus einfach auch die Infrastruktur, die ja. da fehlt, oder?
Guter Hinweis, gute Frage. Also auch bei uns werden die räumlichen Ressourcen irgendwann knapp. Wir haben, sag ich mal, eine relativ große Notaufnahme, muss man tatsächlich sagen. Die ist in 22 eröffnet worden. Gut, nach 10-jähriger Planung. Und man hat in der Zeit vielleicht vergessen, das ein oder andere moderne Update mit zu integrieren. Aber trotzdem ist es eine moderne Notaufnahme mit doch relativ viel Platz. Aber auch wir haben das Problem, dass die Patienten natürlich eine gewisse Behandlungszeit haben. Und wenn in der Zeit sehr viele Patienten nachkommen, dann haben wir eine sogenannte Overcrowding-Situation. Und die führt dann dazu, dass wir unter Umständen Patienten auch auf dem Flur parken müssen, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Denn bestimmte Räumlichkeiten wie den Schockraum oder sowas, der muss halt für Patienten frei bleiben, damit wir überhaupt Notfallversorgung weiterhin anbieten zu können.
Da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden, wie es weitergeht, wenn man in so einer Notaufnahme landet. Ich glaube, viele wissen das immer nicht und denken immer, wie das so ist. Aber wie sieht denn, also wir wollen das ja auch unterstützen als Rettungsdienst, damit sowas ordentlich läuft. Ne? Und dazu gehört ja schon mal die Übergabe. Ja, und ich erlebe ja jeden Tag, wenn man auch mal zuhört, wenn man gerade mal im Stau steht in der Notaufnahme oder so, das passiert jetzt nicht so oft, aber ab und zu hört man es ja. Und dann hört man die anderen Kollegen und ich denke so, nach welchem Konzept arbeitet der Kollege da jetzt gerade oder die Kollegin, ne? Und da gibt's ja bestimmt auch ganz, ganz tolle Übergabeschemata. Ein paar haben wir ja gelernt, S-Bar zum Beispiel, Atmist-Schema. Was ist so dein Favorite oder welchen sollten wir in Zukunft machen? Und ich spoilere da oder ich versuche jetzt schon irgendwo hinzuschieben, weil ich weiß natürlich, welches am besten ist.
Zumal ja auch ein schönes Plakat mittlerweile bei euch hängt.
Also ich fange mal auch ganz allgemein an. Also jede Art von strukturierter Übergabe ist natürlich willkommen. Das heißt, wenn wir eine Geschichte anfangen zu erzählen mit ja und die Polio-Impfung war 1956 und sowas. Das hilft uns natürlich nicht weiter. Also problemorientiert. Was habe ich beim Patienten gemacht? Wer ist das überhaupt und so weiter? Und wenn dann die Struktur einigermaßen stimmt, dann sind wir schon sehr dankbar. Dann wird es auch irgendwie eine runde Geschichte. Aber natürlich gibt es da Hilfen und da gibt es etwas, was jetzt schon seit einigen Jahren, sag ich mal, ein Begriff ist und das Akronym dafür ist sinnhaft. Und das ist etwas, was wir hier im Rostocker Land und Umland begrüßen würden, wenn wir das tatsächlich etablieren könnten als strukturierte Übergabehilfe, dann sind alle wichtigen Fakten tatsächlich vorhanden und das ist, glaube ich, einfach für die präklinischen Kollegen rüberzubringen und sehr einfach dann auch für die klinischen Kollegen zu verstehen.
Das Schöne ist, wir können das schon spoilern, weil wir sind jetzt am Sonntag, es wurde dann schon verkündet auf dem Notfalltag, ab 1.12. soll dieses Sinnhaftschema gerade bei uns, glaube ich, im Bundesland und wir hoffen, das macht Schule für das gesamte Bundesgebiet, dann auch einheitlich in den Notaufnahmen und so, wo auch immer übergeben wird, dann auch genutzt werden. Also hat man sich drauf geeinigt. Klasse.
Ja, also ich sag mal so bundeslandweit weiß ich, dass ein paar Leute da mitgehen, aber zumindest hier in der Stadt und im Rostocker Umland werden wir das tatsächlich etablieren und freuen uns drauf, weil wir glauben, das ist ein Gewinn für die Patientenversorgung. Weil es einfach ist, weil es dann für alle Beteiligten ein standardisiertes Schema ist und somit ein Informationsverlust tatsächlich auch vermieden wird. Kann.
Wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes für dieses Sinnhaftschema, denn die Gina zum Beispiel, die hat das mit dabei und du hast es hier auch auf dem Tisch liegen und da kann man mal ganz kurz reingucken. kurz überflogen, sinnhaft. Das erste finde ich immer schön, Start, und vor allen Dingen, dass da drinnen steht, Ruhe. Ja, also, ja, dass mal alle aufhören zu schnattern. Ne, das ist ja im Schockraum auch so, auch wenn alle wissen, es ist ein bisschen dringend und so weiter. Ruhe, sind alle wirklich bereit. Ne? Face to face, einmal kurz die Kommunikation checken und dann Manipulationen und Tätigkeiten am Patienten werden eingestellt, sofern sie eingestellt werden können.
Sofern nicht eine lebensbedrohliche Akutsituation besteht.
Genau. Ja. Wie geht's weiter?
Identifikation. Mit wem haben wir es quasi als Patient zu tun? Name, Alter, Geschlecht. Und dann interessiert uns quasi mit N dann gleich das Notfallereignis. Also was ist wie, wann, wo, woher passiert? Mhm. Verkehrsunfall, Bahnunglück, Fahrradsturz, you name it. Das sind natürlich Dinge, die wir auch als Information brauchen, wie so ein Trauma beispielsweise überhaupt entstanden ist. Dann die Notfallpriorität. Da gibt's ja das klassische ABCDE-Schema, welches ja auch nochmal durch ein X oder ein kleines C erweitert werden kann. Man hat sich jetzt tatsächlich auf das kleine X geeinigt, was für Exsanguination oder Extreme steht, also einen vital bedrohlichen Zustand, der sofortige Aktion erfordert.
Wäre schön, wenn der Rettungsdienst das schon vorher gelöst hätte oder zumindest unterbrochen.
Ja, häufig ist es ja, ist während der Fahrt passiert.
Ja, genau.
Das war eben noch nicht.
Also ist ja manchmal so, kann ja wirklich sein, also dass der Pneu, den vorher keiner gesehen hat, dann plötzlich eine Spannungskomponente hatte und Justamente im Schockraum sieht man, wir haben jetzt hier nicht noch Zeit zur Übergabe. Ja. Also das ist dann die Situation, wo man dann auch agieren muss. Aber dafür ist das ja quasi in dieses Schema mit integriert, dass man da den Spielraum hat, dann auch loslegen zu können. Dann sind wir schon beim H, das sind quasi die Handlungen, die der Rettungsdienst vollzogen hat. Also was habe ich dem Patienten Gutes getan? Was habe ich mit ihm gemacht? Sei es irgendwelche Drainagen legen, sei es Sonografie machen, sei es Medikamente geben.
Oder was haben wir nicht gemacht, weil es Gründe gibt vielleicht.
Genau, richtig, mal, ne? Genau.
Muss man auch mit reinpacken,
genau, richtig. Ich war schwanger, ich konnte die und die Medikamente nicht geben und so weiter. Gibt's ja alles, genau. Und dann sind wir schon beim A angelangt. Da sind wir dann schon bei der Hintergrundgeschichte des Patienten. Also war der vorerkrankt? Was nimmt er sonst für Medikamente? Gibt es irgendwelche Allergien? Was ist vielleicht Soziales? Kind, minderjährig? Was macht der Betreuer und so weiter? All solche Sachen. Das Ganze bringt man dann nochmal zum Abschluss, indem man quasi eine Synopsis, eine Zusammenfassung bringt, quasi ein Fazit. Aber dann wird es interessant. Das ist etwas, und da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen auf ein Thema, wo wir uns schon geeinigt haben, eventuell auch drauf hinzusteuern. Das ist so dieses Crew Resource Management, die Kommunikation, und da ist nämlich dann die Closed Loop Communication gefordert.
Oh yeah.
Und dass quasi das Schockraumteam tatsächlich dann nochmal wiederholt, was sind denn die Highlights dieses Patienten, was muss ich mir unbedingt gemerkt haben, damit ich die fortgesetzte klinische Behandlung auch richtig durchführen kann. Und dann bin ich damit durch und dann wird es nochmal ganz ruhig. Dann kommt nämlich die Frage, gibt es Fragen vom Team? Und häufig kommt dann vielleicht noch das ein oder andere.
Und ich finde das auch immer gut, weil ich dann auch selbst merke, die haben alles aufgenommen, die haben nichts vergessen, es ist alles angekommen auch. Ne?
Genau, oder andersrum, oh, das haben die total missverstanden.
Ja.
Genau, nee, der war gar nicht Fahrer des Fahrrades, der saß nur hinten drauf.
Ja.
Solche Sachen zum Beispiel. Und ich glaube, das macht Sinn. Wie gesagt, im Vordergrund steht ja die Versorgung des Patienten und was wir Gutes für den tun können. Aber ich glaube, es macht Sinn, mit so einem standardisierten Übergabeschema zu arbeiten, weil es uns, sofern man da das sich erstmal eingegroovt hat, auch hilft, diesen Schuh immer zu fahren.
Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit kürzlich sogar über CRM-Grundsätze generell gesprochen im Rettungsdienst. Und jetzt ist so die Frage natürlich bei dir aus der Notaufnahme, wo unterscheidet sich in deinen Augen CRM, also das Crew Resource Management, von zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme? Oder wo gibt es vielleicht auch Parallelen?
Also Parallelen gibt es natürlich, dass im Vordergrund die Kommunikation stehen muss, und zwar eine Kommunikation, in dem man alle Leute abholt und in dem alle Leute eigentlich auch gleichwertige Teammitglieder sind. Ich nenne jetzt mal für die Klinik primär mal die Schockraumversorgung, weil das ja, glaube ich, der vulnerabelste Bereich ist. Ich sag mal so, wenn es nur um die Kopfschmerzen irgendeines Patienten geht, da ist vielleicht die Crew Resource Management, standardisierte Kommunikation nicht ganz so wichtig, aber im Schockraum haben wir wenig Zeit. Im Schockraum wollen wir möglichst schnell handeln können und dem Patienten Gutes tun. Und da sind kurze Kommunikationswege, kurze Kommunikationsformen wichtig. Und dafür ist das Crew Resource Management ein wichtiges Tool, was wir versuchen, auch bei uns zunehmend einzuführen. Und es gibt, ich habe das mal mitgebracht, wahrscheinlich habt ihr davon schon mal gehört, das ist inpass.de,
genau,
gibt es quasi so CRM-Leitsätze,
ja,
die ja relativ standardisiert sind, die sich in viele Bereiche übertragen lassen, aber wo man sich jetzt auch drauf eingegroovt hat zu sagen, das macht wirklich Sinn, auch für die Medizin. Und ich weiß, in der Präklinik wird das halt tatsächlich auch so kommuniziert. Wir sind tatsächlich ein bisschen rangegangen und haben für unsere Schockraumversorgung angefangen, die 15 Leitsätze ein bisschen für den Schockraum irgendwie umzubauen.
Oh, da bin ich gespannt.
Und haben jetzt nicht die Banane neu erfunden, um es mal so zu formulieren, sondern haben tatsächlich gesagt, beispielsweise, ich lese das mal so vor, ohne ich jetzt langweilen zu wollen, aber einer der wichtigsten Aspekte ist natürlich, kenne deine Arbeitsumgebung, und das ist dann einfach, kenne den Schockraum.
Kennen wir.
Ja, also. Genau, also im Rettungswagen, in welcher Schublade ist was?
Richtig.
Genau, im Schockraum, in welcher Schublade, hinter welcher Tür versteckt sich der Zonk oder wo finde ich was? Ja, genau, genau, da muss ich natürlich hin. Wie gesagt, ich will das nicht ganz jetzt vorlesen, aber Double-Check, habe Zweifel, überprüfe genau. Mhm. Da folgt natürlich auch die Closed-Loop-Communication. Also der Klassiker ist, gib doch mal 20 Propofol. So. 20 Milliliter, wie viel, ja, prozentig? Ja. 20 Milligramm?
Entscheidend manchmal.
Ja, ja, unter Umständen schon. Also vielleicht haben wir nach der Gabe noch ein anderes Problem, und das ist Closed Loop Communication. Dann die Frage müsste sein, 20 was? Milligramm, Milliliter, und dann haben wir schon allein nur durch dieses einfache Tool einen möglichst schwerwiegenden Fehler vermeiden können.
Absolut, ne? Wenn ich sage so BZ 6,5, dann sagst du, was jetzt, Millimol oder Milligramm pro Deziliter?
Ja, auch, ja, entscheidender Unterschied.
Sehr. Ich glaube, bei 6,5 Milligramm, das wäre, oha, da sollten alle die Haare zu Berge zu stehen, die Haare, yeah, zu Berge stehen, ja.
Herrlich. Und jetzt ist, trainiert ihr genau sowas auch manchmal?
Ja, also jetzt plaudere ich auch wieder direkt aus meiner Klinik. Ich hatte über, sage ich mal, alte Verbindungen zu alten Arbeitgebern die Möglichkeit, einen richtigen Reanimationssimulator zu erwerben, der Klinik und unserer Abteilung zur Verfügung steht. Und wir machen tatsächlich jeden Donnerstagmorgen knapp eine Stunde Schockraumtraining. Ich und meine Pflegeleitung, wir denken uns irgendwelche Szenarios aus. Wir haben BGA-Werte eingeschmeißt, kopiert. Wir haben Röntgenbilder da, wir haben Sonobilder da. Wir können mit der Puppe, die lässt sich intubieren. Da kann man Easy-IO ins Knie bohren, wenn man will. Man kann Atemwegsverlegungen simulieren. Man kann Reha-Maßnahmen, Basic Life Support darstellen mit Beatmungstiefe.
Mit jedem Feature wird es um 1.000er teurer, ja, wahrscheinlich
auch. Ich glaube, die Puppe kostet fast mehr als mein Hausgefährt.
Ja, also wahrscheinlich.
Ist, ne?
Ja.
Ich sag mal so, es war ein Schnäppchen, ohne jetzt zahlen, ja, zu wollen. Ja. Und ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte.
Auf jeden Fall nutzen. Ja.
Da machen wir also jede Woche unser Training und üben bestimmte Szenarios mit dieser Puppe. Und im Zuge dessen versuchen wir auch die CRM-Leitsätze, die wir so für ein bisschen für uns angepasst haben, mit zu integrieren. Und besonders im Schockraum relevant ist, glaube ich, der 15. Leitsatz, der normalerweise heißt, setze Prioritäten dynamisch. Mhm. Auch da haben wir dann gleich den anderen Satz aus der Notfallmedizin irgendwie mit angeführt. treat first what kills first. Denn genau das ist natürlich die Prioritätensetzung, die wir im Schockraum brauchen. Wenn er keine Luft kriegt, müssen wir uns darum kümmern. Wenn er keinen Puls hat, kümmern wir uns darum. Wenn irgendwo was rausblutet, dann kümmern wir uns darum, dass das aufhört. Und insofern muss man da natürlich auch ein bisschen mit der Lage leben. Aber die Grundsätze, dass man miteinander spricht, dass man bestimmte Kommunikation aufrechterhält, dass jeder im Team auch seine Einwände oder auch Speak Up im Sinne von, hier, da läuft irgendwas falsch oder das Beatmungsgerät ist ja gar nicht an oder sowas, dass das mitläuft und dass man sich auch von dem Status des Mitspielers, wenn ich jetzt im Schockraum bin, nicht beeindrucken lässt, ah, da ist der Chefarzt, ich traue mich nicht, was zu sagen. Das ist natürlich in solchen Bereichen großer Bullshit. Und wir wissen alle aus der Luftfahrt oder die, die es nicht wissen, genau solche Probleme, das ist der Kapitän, der hat immer recht, haben schon dazu geführt, dass Flugzeuge auch mal eine Bruchlandung gemacht hat. Und sofern mir das möglich ist, mit diesem Training irgendwie darauf Einfluss zu nehmen, so hoffe ich, dass solche Hilfen dazu da sind, solche Fehler zu vermeiden. Und auch die Teamspieler von anderen Kliniken mitzunehmen, dass die auch Bock haben, sich quasi in die Entwicklung der Notfallmedizin mit einzubringen und auch sehen, dass ich nicht nur einfach dazu da bin, immer irgendwas Neues dazu reinzubringen, sondern das hat für mich schon auch Sinn, dass wir die Behandlung des Patienten verbessern können.
Ja, und das ist genau der Punkt, den ich auch in den internistischen Schockräumen bei euch wirklich immer merke. Ne? Also wenn dort die liebe Lydia zum Beispiel eben als Oberärztin reinkommt, als Führungskraft oder auch bei dir habe ich das auch erlebt, das ist schon krass cool strukturiert. Das heißt, der Anästhesist geht hinten an den Kopf, bereitet potenziell die Beatmung vor, Internist oder die Internisten bereiten sich dann auch vor, Intensivmediziner kommt dazu und dann ist wirklich genau das, was du beschreibst. Da muss ich sagen, das läuft hochprofessionell ab, in jeder Hinsicht. Bei den anderen Schockräumen, gerade so die großen Schockräume, sehe ich manchmal selber auch noch als Präklinik, als Rettungsdienstler schon Verbesserungsbedarf ganz oft, aber gerade bei der Kommunikation.
Aber sind CRM-Feedback-Gespräch?
Genau,
CRM-Feedback-Gespräch.
Ballengruppe?
Aber können wir aber auch nochmal außerhalb machen. Aber da muss ich sagen, auf dieser internistischen Seite wird es gelebt in jeder Hinsicht. Und das muss ich wirklich sagen.
Und wie sowas nachher aussieht mit Kommunikation zwischen verschiedenen Berufsgruppen und so weiter und wie sich das auswirkt, wenn der Chefarzt dann mal da ist, da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da und dann hört ihr mal, wie läuft es eigentlich noch weiter in der Notaufnahme ab, dann nur Triage und so weiter. Und auch so eine Mythen zum Beispiel, das habe ich ja fast schon gespoilert, wird ein Patient immer schneller rangenommen, wenn er mit einem Rettungsdienst kommt, darüber wollen wir gleich nochmal reden, da bin ich mal gespannt.
Und ihr kennt es natürlich, immer zur Pause machen wir Werbung für unseren tollen Partner Holy. Und ja, wie überall eigentlich, startet auch bei Holy am 23.11. die Black Week
genau.
Mit vielen coolen Angeboten. Ja,
da freue ich mich drauf, da gibt es auf jeden Fall wieder tolle Rabatte und natürlich wie immer 10% Rabatt, wenn ihr den Code Retterview eingibt, nochmal oben drauf.
Genau, auf
also
jeden Fall.
Könnt ihr richtig gut sparen und ich muss sagen, tatsächlich in unserer einen Wache, na, die sind ja wirklich hyped mittlerweile, da muss ich fast jede Woche schon eine neue Dose irgendwie mitbringen, weil die können nicht mehr ohne.
Genau, und beim Adventskalender müssen wir das Update auch schon geben. Die großen Adventskalender sind alle
ausverkauft.
Genau, die kleinen Probier-Adventskalender gibt es immer noch, auch da könnt ihr sparen. Also schaut mal rein, genießt es und bis gleich nach der Pause.
Du hast doch sicherlich schon mal den Begriff VPN gehört und dich gefragt, wozu brauche ich das eigentlich? Ein VPN ist im Prinzip so ein Schutzschild für deine Internetverbindung, also quasi wie deine Einsatzkleidung im Dienst. Es verschlüsselt deine Daten, verbirgt deine IP-Adresse und sorgt dafür, dass niemand mitlesen kann, was du so online machst. Hierfür nutze ich NordVPN und das schon wirklich lange auf meinem Handy und meinem Laptop. Die Installation ist super einfach, weil mit nur einem Klick bist du einfach geschützt. Gerade wenn ich unterwegs bin oder auf der Wache oder in öffentlichen WLANs rumhänge und sensible Daten wie meine eigene elektronische Patientenakte zum Beispiel bearbeite, gibt mir NordVPN das sichere Gefühl, dass halt niemand mitliest. Besonders stark finde ich die Funktion Bedrohungsschutz Pro. Damit blocke ich nämlich Tracker, nervige Werbung, Phishing-Angriffe oder sogar bösartige Downloads im Hintergrund. Also quasi ein Rundumschutz, den ich wirklich merke. Und es gibt noch einen kleinen Bonus. Wenn ich in andere Länder reise, kann es mal sein, dass eine Lieblingsserie aus einem Streaming-Dienst oder auch mein Lieblingspodcast nicht verfügbar sind. Mit NordVPN verbinde ich mich dann einfach mit meiner Heimat und sorge dafür, dass ich den vollen Hörgenuss auch unterwegs habe. Probier es selbst aus. Geh auf NordVPN.com vpn.com/retterview und nutze den Code Retterview. Dann bekommst du bei dem 2-Jahres-Paket extra 4 Monate obendrauf. Ich kann es dir absolut empfehlen, weil Sicherheit im Einsatz und im Alltag heutzutage einfach unverzichtbar ist.
Wir sind immer noch in der Notaufnahme und wir haben immer noch den Tarek dabei, der hier wirklich viel, viel quatschen muss heute. Der muss heute wirklich alle möglichen Fragen beantworten. Und wir sind auch immer noch, für alle, die sich wundern, immer noch bei CRM. Und ich finde, wir sollten da gleich mit einer ganz spannenden Frage starten, die wir hier uns auch aufgeschrieben haben. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo CRM wirklich den entscheidenden Unterschied gemacht hat? Vor allen Dingen für den Patienten wahrscheinlich auch, aber auch fürs Team.
In der Tat kann ich das. Also ist jetzt keine Geschichte, die hier in Rostock stattgefunden hat, sondern in einem der Häuser, wo ich vorher gearbeitet habe.
Ja, wir reden ja auch über Deutschland, weil da kann man ja mal was mitnehmen.
Ja, oder? Also natürlich plaudere ich natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Aber was ich zu erzählen habe, ist relativ einfach. Also ein Patient, der ein vital bedrohtes Problem respiratorischer Natur hatte, der Atemweg schien gesichert und wir waren alle am Machen und am Tun, weil der polytraumatisiert war und tatsächlich fiel dann irgendwann so ein Schockraum, wer das erlebt hat, da laufen ja so 12 bis 16 Leute rum, je nach Schwere der Verletzung, das ist laut, da wird gewuselt und tatsächlich hat sich dann eine kleine OP-Schwester oder beziehungsweise Anästhesie-Schwester getraut zu sagen, der brodelt so komisch. So, okay. Und der war prinzipiell beatmet, Atemweg, wie gesagt, vom Notarzt als gesichert, intubiert, übergeben. Und sie hat das einmal gesagt, so ganz leise zu dem anästhesiologischen Kollegen daneben, der irgendwie beschäftigt war, irgendwie sich zu überlegen, wo er da den ZVK reinfasert und wie er dann irgendwie eine Arterie legen kann und so weiter. Ja. Aber sie hat nicht aufgehört, sie hat dann wurde lauter und hat dann irgendwann ganz laut gesagt, also das Speak-Up-Phänomen, hier stimmt was mit dem Atemweg nicht. Ja. So, und dann haben erstmal alle doof geguckt und unter dem Motto, wer erhebt hier das Wort, aber tatsächlich, das hat nur eine Sekunde gedauert, dann hatte sie sofort die Aufmerksamkeit des Anästhesisten und auch dann des Schockraumleiters und siehe da, der Tubus war nicht mehr in place, der ist offensichtlich da rausgewandert und wir hatten dann spät, also justament in dem Moment rutschte auch die Sättigung runter, sodass man wirklich merkte, okay, vorher hätte man sich wahrscheinlich noch gefragt, wieso wird die Sättigung schlechter, vielleicht brauchen wir mehr Sauerstoff, aber das Problem war tatsächlich, der Patient konnte nicht mehr gut ventiliert werden und insofern, also das als kleine Anekdote, wie sinnvoll einer der Cryo-Source-Management-Leitsätze sein kann, was dir auffällt, was du siehst, das nicht für dich zu behalten, nur weil du glaubst, die anderen sind alle intelligenter oder haben eine höhere Arbeitsposition, sondern speak up und dementsprechend muss ich sagen, hat das dem Patienten mit Sicherheit geholfen und wir konnten viel, viel Stress vermeiden, weil wir so eine junge, aufmerksame Kollegin und Teammitglied bei uns hatten.
Und ich denke, du meinst körperlich klein war sie. Weil du sagtest, eine kleine Krankenschwester vorhin, nicht, dass nachher E-Mails kommen, der Tarek, okay.
Das tut mir leid, also ich habe natürlich noch ein Bild vor mir und sie war jetzt nicht 2 Meter groß, um das mal vorwegzunehmen.
Ja, nur, dass wir das einmal geklärt haben. Ja. Das heißt also so Team Stop, ne? Also 10 for 10 gibt es also auch in der Klinik. Das heißt, wenn wirklich gar nichts mehr geht oder irgendwas schief läuft, hat jeder die Möglichkeit, egal welche Profession er hat, hier einen Stopp einzufordern, vielleicht sogar ein sogenanntes Team Timeout, wenn es das zulässt, oder?
Ja, also ich sag mal so, Team Timeout ist ja klassischerweise ein Break, den man macht, um alle mitarbeitenden Kollegen auf denselben Informationsstand zu bringen und dann auch noch zu planen, was man quasi in den nächsten 10 Minuten macht. Das Phänomen, was ich angesprochen habe, ist tatsächlich eher so das sogenannte Speak-Up-Phänomen. Mir fällt was auf, was hier nicht stimmt. Wir müssen uns darum kümmern. Unter Umständen ergibt sich aus dem Speak-Up-Phänomen ein 10 for 10, weil ich habe ein Problem, das muss kommuniziert werden an alle und dann machen wir uns daran, wie können wir es lösen. Aber inhaltlich ist es schon so, dass natürlich jeder seinen Input einbringen kann. Das klassische Ausrufen eines 10 for 10s oder eines Team-Timeouts obliegt in der Regel dem Schockraumleiter, der dann sagt, okay, hier hole ich jetzt alle ab, damit wirklich alle Leute die Informationen haben und auf demselben Stand der Dinge sind und auch wissen, wie es weitergeht.
Also wir merken uns quasi, 10 for 10 ist nicht das gleiche wie Speak Up. Ne? Jeder kann ein Speak Up machen, wenn ihm irgendwas auffällt, aber den 10 vor 10 macht hier in diesem Fall der Schockraumleiter. Was ich aber auch im Rettungsdienst teilweise ja immer sehe, dann, ne, wenn der Notarzt da ist, macht es der Notarzt. Wenn der Notfallsanitäter hier jetzt die führende Rolle hat gerade, weil der Notarzt nicht da ist, dann ist das eben der, der das 10 vor 10 macht. Also,
ja. Also ich lebe das auch, weil ich das immer immens wichtig finde. Ne? Gerade wenn ich noch einen Rettungssandi und einen Auszubildenden oder eine Auszubildende dabei habe, ist mir auch die Meinung derer enorm wichtig, weil ich bin ja nicht alleine da und ich kann so wie Chris eben auch Dinge übersehen. Ne? Oder einfach
ganz
gar nicht
klar.
merken und das kann
also,
passieren.
Um das Ganze mal weiterzubringen und vielleicht auch einen Offenbarungseid zu leisten, wenn ich im Schockraum agiert bin, ich weiß ja auch nicht alles. Und unter Umständen, was hat der überhaupt, ist ja vielleicht gerade in den internistischen Schockräumen auch mal eine Frage und man sollte sich nicht zu schade sein, auch als Teamleader zu sagen, ich habe hier keinen Plan, habt ihr vielleicht eine Idee, und häufig kommt dann was Schlaues bei rum, weil einfach mehrere Köpfe mit Fachexpertise, naja, könnte es nicht auch dies und das sein oder haben wir eigentlich an den Zucker gedacht und dann machen wir eine BZ-Messung und siehe da, er macht die Augen auf, also so simpel kann ja manchmal Notfallmedizin sein und manchmal sieht man ja klassischerweise den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man sich irgendwie dem kleinen Problem widmet, dass man dann unter Umständen das große Ganze aus den Augen verliert. Und deswegen glaube ich, ist gerade die Teamarbeit für das Crew Resource Management sehr, sehr wichtig und da ist dann jedes Mitglied gleich wichtig.
Und das finde ich, glaube ich, auch noch spannend. Der Punkt 11, nutze alle Merkhilfen, die du kannst und so weiter, und die Merkhilfen sind ja größtenteils aber die Fachprofessionen, die da vor Ort sind, oder nutzt man tatsächlich auch mal dann plötzlich einen Computer und sagt, boah, da muss ich jetzt nochmal nachgucken?
Also ich bin mir nicht zu schade, Tante Google mal zu fragen. Ich kann ja jetzt nochmal aus Nähkästchen plaudern. Neulich Notarzt gefahren, Meldung war Bisoprolol-Intoxikation. Da habe ich auch erstmal nachgeguckt, ab welchem Bereich denn die leichte, die mittlere oder die schwere Intoxikation anfängt und wie man dann da vorgeht. Also so eine Fahrt zum Einsatzort lässt sich hervorragend nutzen, nochmal das ein oder andere nachzudenken. Zu gucken. Also alles weiß ich nicht, wer weiß das schon, aber ich denke auch, das sollte man auch offen kommunizieren, denn im Schockraum aus falschem Stolz oder Eitelkeit irgendwie Fehlentscheidungen zu treffen, das bringt niemanden nach vorne und das wäre vielleicht auch mein Appell an alle, in solchen Momenten vielleicht auch über ihren eigenen Schatten zu springen und sagen, ich weiß nicht, habt ihr eine schlaue Idee? Also
das muss ich mir mal gleich markieren, weil das fand ich einen ganz tollen Satz.
Finde ich ja, das ist auch wirklich so. So, gehen wir wieder so ein bisschen weg von CRM, auch wir können darüber wirklich lange sprechen, aber für mich ist ja immer so ein springender Punkt diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ne? Also jetzt hast du natürlich bei dir in der Notaufnahme durchaus einige Berufsgruppen, die da zusammenkommen, Ärzte, Pflege, der Rettungs-, ich habe auch Notfallsanitäter arbeiten ja auch durchaus in der Notaufnahme. Die Radiologie ist da, ab und zu kommt mal die Anästhesie um die Ecke oder vielleicht auch schon ein OP-Team, wenn es dann mal schneller gehen muss. Wie kriegst du das eigentlich alles so zusammengebastelt? Wie kannst du, wenn du jetzt einfach da bist und auf einmal eine Führungsaufgabe hast, wie schaffst du es, die zu koordinieren?
Also man muss natürlich sagen, ich musste das Rad für meinen Job jetzt nicht neu erfinden. Viele Strukturen sind natürlich bereits seit Jahren in der UMR etabliert. Also auch die Schockraumversorgung ist per se natürlich voll funktionsfähig. Natürlich versuche ich an der einen oder anderen Schraube zu drehen, um das effektiver und besser zu machen. Aber bestimmte Abläufe sind natürlich schon definiert, sei es, wenn die Ansage ist, wir müssen operieren, dass ein OP-Team zur Verfügung steht. Die Anästhesie kommt immer auch mit einer Anästhesiepflege und kennt ihren Arbeitsbereich. Wir haben die Kollegen von der Intensivmedizin, die beispielsweise dann dazukommen und ihre Expertise mit anbieten. Wenn wir neurologische Problematiken haben, dann ist der Neurologe mit vor Ort und natürlich die Radiologie, die uns sowohl für das EFAST, also die erstsonografische Einschätzung, zur Seite steht, als auch dann beraten tätig ist, in welchen Phasen wir welche Organe am besten ablichten, damit wir die größtmöglichen Benefit der Diagnostik herausholen können. Also da muss man gar nicht so viel koordinieren. Diese Pfade sind eigentlich schon relativ gut und breit getreten. Aber natürlich obliegt es manchmal dem Schockraumleiter, sag ich mal, die Reihenfolge oder auch die Prioritäten zu legen. Und das ist dann quasi auch die Aufgabe des Schockraumleiters, das zu machen. Und klassischerweise Weise braucht man dafür natürlich einen Überblick. Und es gibt so einen Uraltspruch, kann man immer mit ein bisschen Schmunzeln sehen, aber wer führen will, muss frei von Arbeit sein.
Ja.
Ja, aber ich sag mal so, wenn ich im Schockraum bin und ich habe plötzlich das Problem, ich muss da jetzt in wenigen Sekunden eine Thoraxdrainage einbauen, dann geht meine Aufmerksamkeit von allem, was im Schockraum passiert, auf mein Problem, wie kriege ich die Thoraxdrainage rein, und dann habe ich keinen Überblick mehr dafür, was im Schockraum passiert. Das heißt, 4 Schritte zurück und ich habe den Blick, dann kann ich natürlich viel mehr agieren, die Ressourcen rekrutieren, Hilfe holen, den Überblick behalten, und insofern ist der Schockraumleiter nicht derjenige, der knöcheltief im Blut steht, sondern ist tatsächlich derjenige, der koordiniert, macht und leitet.
Das finde ich ganz spannend, weil hier haben wir auch eine Frage aufgeschrieben, die wir stellen wollten, wie ist es eben so bei Führung in kritischen Situationen, eher Leitfigur oder Teamplayer? Das hat sich ja quasi damit schon beantwortet. So ein bisschen von beidem, ne? Man ist Leitfigur, aber man ist auch irgendwie Teamplayer, weil man sagt, ihr seid ja professionelle Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite, ihr könnt die gewissen kleinen, in Anführungsstrichen, Aufgaben oder fokussierten Aufgaben machen, und ich versuche den Überblick zu behalten und euch zu koordinieren. Oder?
Ja, auch da fange ich mal an, ein bisschen von mir persönlich zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden wisst, was Ultimate Frisbee ist.
Nee, noch nicht.
Das klingt nach einer aufregenden Sportart.
Ja, genau, das ist auch.
Es geht um die Sportart.
Ja,
das kenne ich.
Genau.
Ich dachte, das hat jetzt, haben wir in Rostock tatsächlich die europäische Meisterschaft gehabt. Mit viel, viel Notfällen.
Ja, genau. Es gibt in Rostock auch ein Team, die heißen Endzonis und so weiter.
Und macht richtig Spaß.
Genau, haben wir in der Schule gespielt. Ich fange da mal ganz kurz an. Also die Sportart wird mit einer Frisbee gespielt und es geht darum, die Frisbee-Scheibe innerhalb seines Teams in eine Endzone zu bekommen und dort zu fangen.
Ein bisschen footballmäßig.
Ja, aber ohne Körperkontakt. Ja, ohne Körperkontakt. Und ohne Schiedsrichter. Ja. Fair Play wird ganz groß gesprochen. Ja, ist wirklich etwas cool. Beeindruckend. Ich habe das sehr, 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 sehr lange gespielt. Worauf ich hinaus will, mit einer Frisbee-Scheibe kann ich nicht laufen, sondern wenn ich die Scheibe habe, darf ich nur einen Sternschritt wie beim Basketball machen und dann muss ich die werfen zu einem Teamkollegen. Das heißt, das ist nicht wie beim Fußball, da gibt es den einen Star, der alle umdribbelt und das Ding ins Tor schießt, sondern ich kann alleine mit einer Scheibe noch nicht mal einen einzigen Punkt machen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Teamleistung, um dahin zu kommen. Ja, das heißt, ich spiele zu dem einen, der spielt zu dem anderen, der wieder zu dem, wieder zurück und so weiter. Relativ schnell und tricky und geil, und wenn man das mal bei YouTube sich anguckt, dann sind die krass drauf und so weiter. Ist wirklich, also toll anzusehen. Aber worauf ich wirklich hinaus will, das ist eine Teamleistung. Und genau wie bei diesem Teamsport gibt es da natürlich auch einen Team-Captain, der einfach die Fäden in der Hand hält. Aber auch der kann nicht alles alleine. Und das ist quasi meine Analogie in den Schockraum. Da ist ein Team, die arbeiten Hand in Hand zusammen, aber natürlich braucht es einen, der die Fäden ein bisschen in der Hand hat und der sagt so, was machen wir als erstes, was machen wir als zweites, welche Offense spielen wir, um mal wieder zurückzugehen, wie ist unser Defense-Konzept, was machen wir 10 for 10. Natürlich brauche ich meine ganzen Leute, aber wir brauchen einen, der das so ein bisschen zusammenhält, denn wenn sich jeder nur um sein einziges, alleiniges Problem kümmert, dann kommt man nicht zusammen. Und da brauchen wir einen Leiter, der das macht, und der muss nicht der Beste sein, aber der muss in der Lage sein, das so ein bisschen zu koordinieren, und der ist auch nicht derjenige, der alles entscheidet. Also die Expertise der Unfallchirurgie, die Expertise der Allgemeinchirurgie, der Neurochirurgie, der Neurologen, die ist ganz klar gefordert und bei bestimmten Erkrankungen oder Unfällen auf jeden Fall auch die maßgebliche Meinung, die wir durch, aber anhand dieses Settings lässt sich natürlich ein Schockraum sehr, sehr gut fühlen, wenn alle an einem Strang ziehen.
Das ist sehr toll gesagt. Und jetzt machen wir das mal noch größer, den Kreis. Das Teamplay zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme ist ja auch irgendwie, es ist nicht unwichtig, oder?
Nein.
Also ist es Wunschdenken, mit dem Rettungsdienst zusammen jetzt an deinem Donnerstag zum Beispiel mal oder sonst wo auch zu trainieren, oder ist es eher nicht möglich?
Mach weiter, also alles gut. Da muss ich mich mal einmischen in die Frage. Ja. Das spoilere ich auch. Ich war nämlich gerade bei Tarek mal im
Nein.
Büro. Ja.
Aha.
Weil genau das auch mein Wunschdenken ist.
Aha.
Und wie ich erfahren habe, deswegen der Spoiler, es ist auch dein Wunschdenken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich fahre jetzt nicht nur Notarzt für Ruhm und Ehre, und weil es Spaß macht, sondern weil ich auch den Nutzen darin sehe, einfach mal mit den Kollegen vor Ort.
Mit dem Haufen quasi, ja.
Mal
zusammen rumzusitzen.
Ja, oder salopp formuliert, mit denen zusammen Abenteuer zu erleben. Denn dann weiß man, wie die Leute arbeiten. Wenn man die dann in der Notaufnahme sieht, dann geht's freundlicher miteinander zu. So. Genau, man kann Hallo sagen, dem auch sagen, scheiße, du musst jetzt hier nochmal ein bisschen warten, wir sind noch nicht so weit. Man hat natürlich auch mehr Verständnis und man muss natürlich sagen, auch Team Notfallmedizin, jetzt präklinisch, klinisch, was man draußen unter Umständen versäumt, kann ich in der Klinik unter Umständen nicht mehr einholen. Das heißt, sei es die Polytraumaversorgung, sei es irgendein medizinisches Problem, wenn die Kollegen oder auch ich als präklinisch arbeitender Arzt bestimmte Sachen nicht angehe, dann habe ich unter Umständen im Schockraum keine Chance mehr. Und insofern freue ich mich darauf, dass wir dieses Projekt bei uns im Schockraum mal angehen, dass man dann eventuell simulieren kann, so, ihr habt das gemacht oder ihr habt das nicht gemacht und jetzt kommen wir hier zusammen. Und auch Story aus meinem Berufsleben, ich war schon im Schockraum, der war so schnell da, dass ich noch gar kein Schockraumteam hatte, ach aber Gott, es dem ja. Patienten so schlecht ging, dass ich dann quasi mit dem Notarzt und der Rettungscrew ja. quasi dann
auch schon erlebt.
Ja, ja genau. Tatsächlich. Und dann weiter im Schockraum agieren musste, ja. weil wir natürlich nicht sagen könnten, wir machen in Ruhe Übergabe, es kommt gleich jemand, sondern wir mussten dann natürlich handeln. Und da muss man sagen, dass wir ja schon alle in gewisser Weise dieselbe Sprache sprechen, also Thema X, A, B, C, D, E, aber auch, das ist ein Problem und so weiter und so weiter. Das hilft natürlich, dass die Kollegen dann vor Ort, was die Schränke anging, etwas aufgeschmissen waren, lasse ich dahingestellt, aber tatsächlich war der eine Kollege ins Bleach und sagt, ich hole jetzt schnell noch den Rucksack, mir doch egal. Ja. Und dann haben wir das Ding noch aufgebaut und dann füllte sich das und das nahm auch eine gute Wendung, aber so ergänzen sich, glaube ich, die Teams und arbeiten auch Hand in Hand.
Ich stell mir das vor, wie das Rettungsteam da so arbeitet und dann immer mehr die Schockraumleute reinkommen und sagen, wollen wir eingreifen oder lassen wir die einfach weitermachen?
Ja.
Lassen
die einfach mal. Genau, die haben die Kamera geholt. Und
genau, das ist, ich finde auch das passende Beispiel ist da immer, darüber haben wir auch gesprochen, so eine Reanimation oder jetzt einfach der beobachtete Kreislaufstillstand und wir stehen im Schockraum. Genau die Situation, die du gerade beschrieben hast, habe ich eben auch schon erlebt. In der anderen Klinik hier in Rostock, dass wir angekommen sind und auf einmal, ups, und keiner da war, außer ein Internist, eine Pflegekraft und wir standen jetzt zu viert in diesem Schockraum und mussten Halligalli machen. Netterweise haben wir den, also was heißt netterweise, wir haben den angefangen und auf einmal merken wir, boah, das läuft hier irgendwie ein bisschen anders als bei uns auf der Straße, also im Rahmen der Reanimation, ne? Also logisch, drücken, pusten, das ist und Strom, das sind natürlich die Basics, irgendwann kommt zu Epinephrin, aber es laufen ja gerade in der Klinik noch so viele andere Prozesse, ab und zu mal eine BGA machen, auch wenn es so eine Venöse ist, ne, und so weiter und so fort. Man hat radiologische Mittel, dass man ganz schnell mal ein Sono machen kann vom Herzen, wenn wir vielleicht mal ein Ross kamen oder wie auch immer. Und genau da, so wie du es sagst, sehe ich auch einfach diese Grundgedanken, dass wir da diese ja, Außenfortbildungen interdisziplinär zwischen Notaufnahme und Rettungsdienst auch zusammenbringen.
Unbedingt.
So ein bisschen jeder weiß, was tut der andere eigentlich.
Ja, und es schafft ja auch extremes Verständnis füreinander.
Ja.
Was sind die Sorgen und Nöte, die man draußen hat? Was sind die Sorgen und Nöte, die wir dann in der Klinik haben?
Ich schreibe immer so nebenbei die Kürzel mit auf, die schreibe ich euch in die Shownotes rein, für diejenigen, die jetzt nicht mehr, die noch böhmische Wälder verstehen, wenn wir unsere Abkürzung wieder umherschmeißen.
BGA und so,
könnt ihr unten im Cheat-Sheet nachlesen, ja, aber alles gut, das ist ja auch wichtig, dass man das auch mal so erwähnt und ich denke mal, die meisten wissen, dass es eine Blutgasanalyse ist, die uns hören, genau. Mal ganz kurz noch in die digitale Schiene, wir haben ja schon Ivena mal ganz kurz erwähnt und so weiter, Digitalisierung spielt ja bestimmt auch eine Rolle, oder, in der Notaufnahme, oder arbeiten wir hier noch komplett analog? Ich glaube nicht.
Ich sag mal, also die digitale Schiene sollte eine deutlich größere Rolle spielen. Ivena ja, ist ja hier ein Begriff in Mecklenburg-Vorpommern. Ein System, was man meines Erachtens deutlich mehr leben könnte. Denn es ist ja quasi vorgeschrieben worden, um die knappen Krankenhausressourcen auch zu labeln und dem Rettungsdienst zu signalisieren. Und natürlich sehen wir uns als überregionaler Versorger uns nicht abzumelden. Aber man könnte tatsächlich das ein bisschen mehr pflegen und dann auch, sag ich mal, den präklinischen Rettungsdienst vielleicht mit ins Boot holen, ja. dass er, wie formuliere ich das jetzt schonend,
so gespannt, was jetzt kommt.
Dass er die Funktion einer Leitstelle auch wirklich ausfüllt und leitet.
Du hast doch sicherlich schon mal den Begriff VPN gehört und dich gefragt, wozu brauche ich das eigentlich? Ein VPN ist im Prinzip so ein Schutzschild für deine Internetverbindung, also quasi wie deine Einsatzkleidung im Dienst. Es verschlüsselt deine Daten, verbirgt deine IP-Adresse und sorgt dafür, dass niemand mitlesen kann, was du so online machst. Hierfür nutze ich NordVPN und das schon wirklich lange auf meinem Handy und meinem Laptop. Die Installation ist super einfach, weil mit nur einem Klick bist du einfach geschützt. Gerade wenn ich unterwegs bin oder auf der Wache oder in öffentlichen WLANs rumhänge und sensible Daten wie meine eigene elektronische Patientenakte zum Beispiel bearbeite, gibt mir NordVPN das sichere Gefühl, dass halt niemand mitliest. Besonders stark finde ich die Funktion Bedrohungsschutz Pro. Damit blocke ich nämlich Tracker, nervige Werbung, Phishing-Angriffe oder sogar bösartige Downloads im Hintergrund. Also quasi ein Rundumschutz, den ich wirklich merke. Und es gibt noch einen kleinen Bonus. Wenn ich in andere Länder reise, kann es mal sein, dass eine Lieblingsserie aus einem Streaming-Dienst oder auch mein Lieblingspodcast nicht verfügbar sind. Mit NordVPN verbinde ich mich dann einfach mit meiner Heimat und sorge dafür, dass ich den vollen Hörgenuss auch unterwegs habe. Probier es selbst aus. Geh auf nordvpn.com/retterview und nutze den Code Retterview. Dann bekommst du bei dem 2-Jahres-Paket extra 4 Monate obendrauf. Ich kann es dir absolut empfehlen, weil Sicherheit im Einsatz und im Alltag heutzutage einfach unverzichtbar ist.
Ja. Ich weiß, unsere erste Begegnung war tatsächlich Ivena. Ich kam mit einem Schockraumpatienten, hab den telefonisch angemeldet und du kamst gerade von, ich weiß nicht woher, und hast mich gleich so, hast auf die Tafel geguckt und gesagt, der ist aber nicht angemeldet. Warum ist Ivena nicht angemeldet? Und ich musste dir einfach nur so prop sagen, weil der Patient hier gerade sehr kritisch ist und ich habe telefonisch angemeldet. Zu mehr hatte ich nicht mehr Zeit. Und dann sagtest du, okay, gut, dann ist das halt so. Ja, schade.
Ungefähr aber, ja, eine ähnliche Begegnung hatte ich auch mit Tarek.
Oh Mann, ich habe uns echt einen scheiß Eindruck
der
gemacht.
Der Ivena, Mensch.
Ja, mal ganz kurz, da aus meinem Nähkästchen, du bist auch nicht der typische Professor, der im Kittel und sich ne, und immer nur irgendwas sagt.
Nee, das kann
sagt.
Ich nicht.
Genau, du trägst ganz normal Kasakose und Attacke, deswegen warst du für mich auch kurz unscheinbar. Warst so, das ist halt ein Arzt, Punkt. Ich bin der Chefarzt, alles klar.
Ich muss da auch nicht mit dem weißen Kittel rumrennen.
Alles gut, aber ja, Digitalisierung, so wie du sagst, ne, also gerade Ivena kann man so wundervoll pflegen, auch seitens der Klinik. Also wenn ich einfach sehe, schon im Vorfeld, ach guck mal, euer CT-Tisch ist gerade kaputt, dann sollte ich vielleicht mit dem nächsten Apoplex mir überlegen, ob ich das sofort bei euch mache oder ob ich da mal woanders nachfrage.
Also wenn wir technische Ausfälle hätten oder haben, dann machen wir das natürlich, weil wir dann ja unseren Versorgungsauftrag nicht erfüllen können, aber Steuerungsmöglichkeiten, beispielsweise ISO-Patienten, die müssen ja bestimmte Räumlichkeiten haben, damit die nicht alle anstecken und so weiter. Genau, aber wir haben ja nur 2 Kliniken in der Stadt und das kann man natürlich auch nicht alleine übers Knie brechen. Da muss ich nochmal mit meinem Kollegen aus der Südstadt sprechen und dann werden wir da, glaube ich, auch nochmal was schaffen, damit wir da für uns beide eine Lösung finden, die auch eine Steuerungsfunktion bietet und letztendlich natürlich dem Patienten zugutekommt. Also es gibt ja in Schleswig-Holstein, da gibt es dieses das sogenannte BKN, dieses, den sogenannten Bettenkapazitätsnachweis, auch ein schönes, griffiges Wort. Und das mal so,
das wäre so ein schönes deutsches Wort.
Genau. Wir, ne?
Und auch da sollte es natürlich so sein, dass man reinschreibt, was man irgendwie kann, was man gerade nicht kann und so weiter. Und das wird dann ein bisschen mehr gepflegt. Und wenn man das dann von außerhalb als Rettungsdienst sich anmeldet, dann sieht man, ah, da brauche ich gar nicht hinfahren, weil die können gerade eh nicht. Im Zweifelsfall muss ich da ewig lange warten. Dann fahre ich doch an die andere Klinik, weil die können noch und die haben noch.
Ja. Genau.
Und das würde ich mir tatsächlich wünschen als Entwicklung. Ich will hier gar kein Blackmailing oder sonst irgendwas betreiben. Ich bin da am Ball. Aber wir haben ein tolles Tool. Und warum sollten wir das nicht auch dem Auftrag entgegen benutzen? Also dafür wird es ja gemacht. Ja,
ich würde das cool finden, ne? Wenn ich jetzt einen grünen Patienten zum Beispiel voranmelde über Ivena, dass sie dann gleich so plopp, ungefähre Wartezeit. Das mein, ich meine das gar nicht negativ behaftet, sondern dann sehe ich, alles klar, da warten schon 4, 5 RTWs mit einem grünen Patienten. Dass ich mit Gelb oder Rot potenziell vorkomme, das ist mir ja bewusst. Ne? Aber ich, oh, das wäre cool.
Also ich sag mal so, die Entwicklungen von solchen Systemen sind ja fast keine Grenzen gesetzt, wenn wir jetzt an smarte Lösungen denken, die unter Umständen mit ganz vielen Datenbanken zusammen agieren und so weiter, dann würde das das hergeben. Man muss natürlich sehen, dass für Ivena das Land sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat oder musste.
Ha?
Ja.
War eine Vorgabe, ja.
Genau, und natürlich die Weiterentwicklung auch viel Geld kosten würde. Und wir alle wissen, wie das mit den Kassen des öffentlichen Raums gestellt ist. Insofern gibt es, glaube ich, viele Ideen, aber den Mangel irgendwie und Ressourcen, das wirklich umzusetzen.
Jetzt, wir machen gleich weiter, aber mir kommt immer eine Frage jetzt in Bezug auf Digitalisierung. Wir hatten in der letzten Folge auch eine Frage, da musste ich herzhaft lachen. Da war die Frage nämlich an uns gerichtet, wie nutzt ihr eigentlich die EPA und bringt euch das was? Da musste ich halt herzlich lachen, weil im Rettungsdienst hat das halt noch gar keinen Einhalt. Wie ist das bei euch? Könnt ihr die EPA eigentlich nutzen?
Also wir können sie nutzen. Wir sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, als medizinische Behandlungseinheit das auch lesen zu können und quasi auch ausfüllen zu können. Aber ich bin auch ganz offen, wir machen Notfallmedizin und bringen unsere Daten dann ein, aber das, was der Hausarzt mit der EPA machen könnte und sag ich mal die Steuerung und so weiter, da sind wir noch bedingt drin, das ist auch noch ausbaufähig.
Viel Luft nach oben.
Ja, aber so ist es ja insgesamt in Deutschland mit der Digitalisierung.
Wichtig ist es erstmal, dass es etabliert wird, glaube ich, auch und zwar in allen Strukturen.
Ja. Ich kann aber mal was anderes zur Digitalisierung machen. Mhm. Ein ganz spannendes Produkt, Projekt, nicht Produkt, soweit sind wir leider noch nicht, Projekt, wo ich in Greifswald bei dem diesjährigen Hackathon mit beteiligt war. Und zwar habe ich ein Projekt vorgestellt, dass die Schockraumübergabe, über die wir uns ja hier eben schon mit Sinnhaft unterhalten haben, dass die quasi KI-generiert smart aufgezeichnet wird und uns ein gegliedertes, geordnetes Schriftstück präsentiert, wo all die wichtigen Daten, sei es welche Medikamente, in welcher Milligrammform, sei es die Anamnese, sei es die Allergien, das Geschehene, der Name, Datum, all diese Sachen, Telefonnummern, quasi on the fly mit aufgezeichnet wird und das tatsächlich so ausspuckt. Und wir konnten eine Lösung finden, die das tatsächlich abbildet. Und ich hoffe, dass dieses Projekt weiter ausgearbeitet wird und uns unter Umständen dann in der Klinik zur Verfügung steht, dass wir zumindest mit den Schockraumübergaben so beginnen können, dass uns da so gut wie keine Informationen mehr verloren gehen.
Wirklich so. Und viele werden jetzt gleich wieder Zeta und Mordium schreien, wenn sie KI hören. Aber ganz ehrlich, also KI ist mittlerweile auch aus dem Rettungsdienst nicht mehr unbedingt wegzudenken. Und ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, nicht schon mal ChatGPT, OpenAI, Gemini oder sonst was genutzt zu haben, um irgendwas nachzugucken. Also, sei es die Bisoprolol.
In dem Moment, wo man irgendwie bei seinem Stromanbieter anruft oder seinem Handyvertrag, da hat man es mit KI zu tun, in irgendeiner Form. Also aus der Nummer kommen wir nur noch raus, wenn weltweit der Strom ausfällt.
Ja, genau. Richtig. Und warum auch nicht nutzen?
Ja, natürlich. Und das ist ja bei jedem Kundensupport bist du erstmal mit einem Chatbot verbunden, ne, und so weiter.
Um das aber nochmal weiterzutreiben, Digitalisierung. Ich hatte letztens eine Frage gestellt mal wieder und die ist ein bisschen schwierig beantwortbar. Und zwar, wenn ich einen Patienten jetzt reinbringe mit einer Verdachtsdiagnose, dann möchte ich ja als Notfallsanitäter auch wissen, lag ich damit richtig oder habe ich da einfach was übersehen? Und ist es möglich tatsächlich oder ist es nicht möglich tatsächlich zu erfragen, was mit dem Patienten ist? Da hält man sich ja immer relativ bedeckt mit Schweigepflicht und KKG, obwohl ich ja eigentlich Mitbehandler bin, oder?
Ja, aber ich sag mal so, die Datenschutzrichtlinien sind natürlich das höhere Gut als die persönlich und professionelle Neugierde, um das mal so zu formulieren. aber es stimmt schon, um auch die Arbeit des Rettungsdienstes besser zu machen, einfach mal zu sagen, lag ich denn richtig mit meiner Diagnose und eventuell auch mit meiner Therapie? Und es gibt ein Projekt gerade für die Unfallchirurgie, also Polytrauma, dass wir anonymisiert Daten zur Verfügung stehen, wo dann quasi die primären Diagnosen und auch was aus dem Patienten geworden ist, zurückspiegeln.
Ja.
Das ist tatsächlich gewünscht und auch von der Gesellschaft, die für die Zertifizierung für Traumazentren verantwortlich ist, gewollt. Und ich hoffe, dass wir das tatsächlich etablieren können, dass beispielsweise dann über einen speziellen Code oder über eine spezielle Kennung dann diese Information anonymisiert. Also wenn du anrufst und der Code ist zum Beispiel Flügelhorn, dann weißt, das handelt sich um den und den Patienten und er hatte das und das.
Okay, das ist natürlich eine spannende Review.
Ne, ja, also ich finde das, genau. Find das elementar. Ne? Also auch für unsere, wir arbeiten ja draußen und oftmals bin ich mir nicht sicher, ob meine Diagnose stimmt. Also man hat immer eine Verdachtsdiagnose. Ich sage jetzt mal, unklares Abdomen finde ich super, weil da kann ich oftmals nur Rätsel raten, was ja, da gerade ist.
Also unklares Abdomen ist ja, deswegen heißt es ja auch unklares Abdomen.
Ja, genau.
Und das kann sehr, sehr vieles sein.
Es gibt aber einfach Momente, weil dann irgendein Symptom irgendwie seltsam ist, dass ich das einfach gerne wissen möchte. Und ich finde das elementar ja auch natürlich für mich, ob man es über Anruf macht oder man kriegt einfach so einen QR-Code hier, da kannst du in 3 Stunden mal gucken. Abscannen und nur die Diagnosen werden raufgefeuert und fertig. Mehr will man ja gar nicht. Und ich glaube auch einfach, dass das durchaus mit den Datenschutzrichtlinien konform gehen könnte.
Da müssen, glaube ich, politische Anpassungen, rechtliche Anpassungen noch gemacht werden. Auch was gerade das, ich nenne es auch mal akademisieren. Also ich kenne es aus Wien, in London zum Beispiel auch. Da gibt es ja auch die sogenannten Reviews, wo dann Kliniken und Rettungsdienst zusammenkommen und tatsächlich über Fälle reden, aber da ist halt eine andere gesetzliche Struktur, was das auch angeht. Gerade jetzt durch Brexit sowieso.
Du meinst als M&M-Konferenz dann, oder?
Zum Beispiel, ne? Ist ja auch mal gar nicht so schlecht, wenn man sich da, also wenn man nicht immer sofort ein Ergebnis bekommt, aber sich dann aufschreibt, Mensch, ich hatte da was und dann reden wir darüber oder auch Rettungsteams dann einfach mit dazukommen und sagen, ja, also wir haben Folgendes getan und andere können dann Fragen stellen. Sagen, aber warum habt ihr das so getan? Warum habt ihr nicht nur Folgendes gemacht? Ohne Wertung, aber durchaus einfach mal mitzuerleben, aha, es gibt auch andere Fälle, die vielleicht von den Leitlinien abweichen.
Das, ja, und da können wir auch gespannt sein. Aber bevor wir jetzt langsam Richtung Ende schlittern, ne, langsam, gucken wir natürlich immer noch in die Zukunft. Und du hast so ein bisschen was vorweggenommen, wahrscheinlich auch schon so rum. Wo siehst du eigentlich so diese Zusammenarbeit zwischen der Notaufnahme, dem Rettungsdienst in den nächsten Jahren?
Also ich habe ja schon gesagt, dass ich gerne Rettungsdienst fahre, also als Notarzt und natürlich irgendwie da mit den Kollegen interagieren möchte. Tatsächlich stelle ich gerade mein fach- und oberärztliches Team so auf, dass die auch zukünftig notärztlich fahren werden, dass halt die Verbindung darüber allein schon besteht. Und sag ich mal, das Projekt Schockraummanagement präklinisch-klinisch ist mit Sicherheit etwas, was wir über die Jahre noch weiterspinnen können.
Oh ja.
Unter Umständen werden wir auch über, sag ich mal, die Politik viel, viel enger vernetzt werden. Ich sag mal, Notfallreform, da gab es ja schon einen Versuch der letzten Bundesregierung. Jetzt fängt man ja schon wieder an, Pläne zu machen. Thema gemeinsame Leitstelle. Also das heißt, es gibt eine Leitstelle, wo jetzt die Leute nicht nur im akuten Notfall anrufen, sondern auch bei dem hochgeklappten Zehennagel, wo sie dann hingehen sollen. Und unter Umständen dann eine gemeinsame Anlaufstelle im Krankenhaus mit Notfallversorgung, mit KV oder auch ohne KV, ärztlichem Dienst und so etwas. Also ich befürchte, da werden wir über die Jahre noch auf politische Strukturen treffen, die uns viel enger zusammenbringen wird, als wir es unter Umständen jetzt uns ausmalen können.
Aber ich glaube, das ist doch auch eine Motivation, wenn man merkt, man trifft da nicht nur auf taube Ohren, sondern man trifft da auch auf Leute, die tatsächlich darüber reden wollen und da auch was mit verändern wollen. Man ist nicht mehr alleine auf der weiten Flur, oder?
Also das Problem ist ja erkannt. Wir laufen ja, also unsere Ressourcen, da laufen wir knapp. Wenn man, sag ich mal, Probleme Notaufnahme googelt, dann kriegt man hunderte Einträge von ja. bis. Die meisten vielleicht aus meiner Klinik, ich weiß es nicht, nein, ach, Quatsch. Weiß, aber also das Problem haben ja nicht nur wir, das haben eigentlich alle Notaufnahmen per se. Und die Politik hat es langsam auch begriffen. Allein 2018 diesen GBA-Beschluss, Notfallmedizin zu machen, war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ansonsten war die Notfallmedizin gar nicht etabliert, sondern das war immer Beiwerk von irgendwelchen internistischen oder unfallchirurgischen Abteilungen.
Machen die auch, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Aber Thema, sag ich mal, Facharzt Notfallmedizin, also ja, die deutschsprachigen Länder sind eigentlich die einzigen, die sich das noch nicht leisten wollen. Alle anderen haben begriffen, dass das ein so komplexes Thema ist und dass es dann einen Generalisten braucht. Medizinisch gesehen.
Wie hat das, ich glaube, die Degina hat das so formuliert, als nicht notwendig betrachtet.
Ja,
das fand ich ja ganz furchtbar.
Genau, aber das Problem ist ja.
Die Divi war das.
Oder die Divi, Entschuldigung.
Ja, die Degina möchte das, die Divi. Und dann gibt es ja noch die Anästhesiologen, die sich da auch relativ kontrovers zu positioniert haben. Die Entwicklung ist aber eine, die wir nicht zurückdrehen können. Und insofern ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, wann der Facharzt Notfallmedizin kommen wird. Ich glaube, man kann sich zwar dagegen stellen, aber man kann es nicht aufhalten. Und als Analogie will ich einmal bringen, 1952 oder 1953 haben die Anästhesiologen darum gekämpft, ihren eigenen Facharzt zu etablieren. Und die waren vorher nur Beiwerk der Chirurgie.
Ach was.
Und denen wurde quasi auch abgesprochen, eigenmächtige medizinische Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Und auch die haben sich durchgesetzt. Und in Analogie dessen wird das irgendwann auch hier passieren, weil wir sind nicht Vorreiter in Europa dafür. Da gibt es Länder, die sind viel, viel weiter. Und insofern bin ich da guter Dinge. Und die Politik wird sich was einfallen lassen müssen, denn die Probleme werden nicht weggehen.
Richtig, und ich hoffe einfach, dass das auch immer nicht so lange dauert. Du sagst es, es gibt Pläne, es gibt der Bedarf an einer Reform wurde erkannt. Jetzt können wir einfach nur gespannt sein, dass das auch mal langsam vorwärts kommt.
Und als Notfallsanitäter können wir es auch einfach nur begrüßen, jetzt ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Notärztinnen und Notärzte da draußen, die mit uns zusammenarbeiten und so weiter. Manchmal merkt man aber auch, dass die Kluft dann doch wieder ein bisschen auseinandergeht zwischen dem, was wir in der Notfallmedizin kennen, ne, Leitlinien und KKG, und was dann vielleicht mal in der Klinik ist und dann doch die eine oder andere Frage kommt von dem Arzt, der Ärztin, so, haben wir das nicht auf dem Auto oder macht ihr das nicht so? Und da wünscht man sich dann doch lieber mal so eine kleine Fachrichtung mehr, ne, nicht eine Fortbildung, also ein Facharzt. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Vorteile auch für Rettungsdienst und auch für die Notaufnahme.
Lieber Tarek, jetzt kommen wir zum Schluss und da finde ich immer eine ganz entscheidende Frage. Was motiviert dich, jeden Tag in die Notaufnahme zu gehen? Trotz eigentlich all dieser Belastung, dieser Probleme, die sich auch für dich natürlich aufstellen.
Also ich kann sagen, dass ich schon für die Notfallmedizin brenne. Das macht mir Spaß. Insofern, wie man so schön sagt, habe ich es geschafft, so ein bisschen mein Hobby zum Beruf zu machen. Mich begeistert das. Ich sehe das auch nicht als Arbeit an, dahin zu gehen. Klar, man steht morgens auf und könnte sich was anderes vorstellen, aber ansonsten gehe ich dahin, habe ein super Team um mich rum. Also ich bin da sehr gut aufgenommen worden. Ich habe nette rettungsdienstliche Kollegen
das
hier mit euch beiden.
Sagen.
Ja, genau. Fliege ich hier raus. Nein, Quatsch. Aber es gibt natürlich viele Gesichter hier im Rettungsdienst, mit denen ich dann auch zusammenarbeite. Die sind auch alle sehr, sehr toll. Und ich mache das gerne. Ich mache das nicht nur gerne, weil ich den Anspruch habe, meinen Job gut zu machen. Ich mache das gerne, weil ich den Menschen helfen will. Ich bin jetzt zwar kein Weltretter, aber wenn ich einen Patienten habe, dann will ich natürlich, dass der bestmöglich behandelt wird. Und insofern freue ich mich jeden Tag zur Arbeit zu gehen und nicht nur meine Abteilung zu sehen, sondern auch die Entwicklung Notfallmedizin, Präklinik, Klinik, UMR voranzutreiben. Und das mag vielleicht der Grund sein, warum ich auch mit vielen Leuten spreche und versuche irgendwie Sachen zu bewirken, aber es macht mir Spaß.
Ich glaube, global gesehen auf ganz Deutschland oder natürlich auch alle Notaufnahmen der Welt wünscht man sich das einfach. Eine gute Zusammenarbeit, motivierte Menschen und vor allem ein Team, was einen immer wieder dahin zieht, obwohl die Arbeit immer auch ein Knochenjob ist, muss man immer noch sagen. Anstrengend jeden Tag, nicht jeden vielleicht, aber die meisten Tage. Und da braucht man einfach so einen Motivator, so eine Motivation, da wieder immer wieder hinzukommen. Und das ist nun mal einfach das Team. Und wenn man merkt, irgendwie, das läuft. Ne?
Das läuft.
Und wir kriegen das hier alles gemeinsam hin. Manchmal läuft es auch nicht, aber wir kriegen das trotzdem hin. Das ist, ich glaube, das muss man sich immer wieder vorhaben.
Naja, oder? Ich sag mal so, ihr seid ja jetzt auch vom Fach. Jeden Tag ist auch ein bisschen Leben in der Lage.
Und die Lage ist dynamisch.
Ja, genau. Ja. Und insofern schwingt man da mit. Und versucht halt das Beste für sich, für den Patienten und eine Lösung zu finden. Und das ist die Kunst, aber das ist natürlich auch das Interessante an dem Job.
Wir könnten noch vieles, vieles mehr bereden. Ich glaube, das werden wir auch nochmal. Da gibt es ja noch schöne, viele andere Themen. Mir brennt das wirklich vieles auf der Zunge noch.
Ja,
also ich hätte so vieles gerne noch gesagt. Aber da werden wir auf jeden Fall noch Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt da draußen, dann geht doch einfach auf retterview.de/Fragen. Unser Formular dafür steht immer zur Verfügung. Und wenn wir da mal was Spannendes für Tarek haben, dann leiten wir ihm das auch direkt weiter. Und vielleicht schmeißen wir das ein oder andere dann auch wieder mal irgendwo mit rein oder packen es in die Social Media. Ich denke mal, wir werden da noch gut zusammenkommen und vieles auch mal aus der Notaufnahme berichten und nicht immer nur aus dem Pflasterlaster.
Lieber Tarek, vielen, vielen Dank, dass das jetzt endlich geklappt hat. Vor allem, dass du deine Zeit hattest, super gut vorbereitet warst. Oh, ich muss sagen, das war ja ein Ruck und flüssig. Das war ganz toll. Mir hat es total Spaß gemacht und wir sehen uns ja eh ganz bald wieder. Aber ich habe gehört, Nachtdienste machst du nicht so häufig, ne?
Da bin ich ein bisschen raus, aber wenn ich nachts gebraucht werde, komme ich auch in die Klinik. Das versteht sie von selbst.
Oha, so ihr Lieben, an dieser Stelle, genau. Habt eine tolle Woche, bleibt gesund, bleibt fit. Bis ganz bald. Sammy, wir sehen uns auf der Arbeit.
Ja, ne, auch Mike und so weiter. Und tschüss, Tarek, bis demnächst.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
In der Triage.
Bis dann.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.